5. Mose, Kapitel 20, die Verse 1 bis 20, hört das Wort Gottes. Wenn du gegen deine Feind in den Krieg ziehst und Rosse und Streitwagen siehst, ein Volk, das größer ist als du, so fürchte dich nicht vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, ist mit dir. Wenn es nun zur Schlacht kommt, so soll der Priester herzutreten und mit dem Volk reden. Und er soll zu ihm sagen, höre Israel, ihr zieht heute in den Kampf gegen eure Feinde. Euer Herz verzage nicht, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen. Denn der Herr, euer Gott, geht mit euch, um für euch mit euren Feinden zu kämpfen, um euch zu helfen. Und die Vorsteher sollen mit dem Volk reden und sagen, ist der Mann unter euch, der ein neues Haus gebaut hat und es noch nicht eingeweiht hat, er gehe hin und kehre in sein Haus zurück, damit er nicht im Krieg umkomme und ein anderes einweiht. Ist ein Mann unter euch, der einen Weinberg gepflanzt und ihn noch nie abgelesen hat, er gehe hin und kehre wieder in sein Haus zurück, damit er nicht im Krieg umkommt und ein anderer die erste Lese hält. Ist ein Mann unter euch, der sich mit einer Frau verlobt und sie noch nicht heimgeführt hat, er gehe hin und kehre wieder in sein Haus zurück, damit er nicht im Krieg umkomme und ein anderer sie heimführt. Und die Vorsteher sollen weiter mit dem Volk reden und sagen, wer sich fürchtet und ein verzagtes Herz hat, der gehe hin und kehre wieder in das Haus zurück, damit er nicht auch das Herz seiner Brüder so verzagt macht, wie sein Herz ist. Und wenn die Vorsteher aufgehört haben, zu dem Volk zu reden, so sollen sie Heerführer an die Spitze des Volkes stellen. Wenn du vor eine Stadt ziehst, um gegen sie Krieg zu führen, so sollst du ihr Frieden anbieten. Antwortet sie dir friedlich und öffnet sie dir die Tore, so soll das ganze Volk, das darin gefunden wird, dir frohnpflichtig und dienstbar sein. Will sie aber nicht friedlich mit dir unterhandeln, sondern mit dir Krieg führen, so belagere sie. Und wenn der Herr, dein Gott, sie dir in die Hand gibt, so sollst du alle ihre männlichen Einwohner mit der Schärfe des Schwertes schlagen. Aber die Frauen und die Kinder und das Vieh und alles, was in der Stadt ist, und allen Raub sollst du dir zur Beute nehmen und sollst essen von der Beute deiner Feinde, der Herr dein Gott dir gegeben hat. So sollst du es mit allen Städten machen, die sehr fern von dir liegen und nicht zu den Städten dieser Völker hier gehören. Aber in den Städten dieser Völker, die der Herr, dein Gott, dir zum Erbe geben wird, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat. Sondern du sollst unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken, nämlich an den Hethitern, Amoritern, Kanaitern, Pheresitern, Hevititern und Jebusitern, so wie es der Herr, dein Gott, dir geboten hat. Damit es euch nicht lehre, alle ihre Gräuel zu verüben, dass sie für ihre Götter verübt haben und ihr euch so versündigt an dem Herrn, euren Gott. Wenn du in einer Stadt, gegen die du Krieg führst, längere Zeit belagern musst, um sie einzunehmen, so sollst du ihre Bäume nicht verderben, indem du die Axt daran legst, denn du kannst davon essen und brauchst sie nicht abzuhauen. Ist denn der Baum des Feldes ein Mensch, dass er von dir mit in die Belagerung einbezogen wird? Nur die Bäume, von denen du weißt, dass man nicht davon isst, die darfst du verderben und umhauen und Bollwerke daraus bauen gegen die Stadt, die mit dir Krieg führt, bis du sie überwältigt hast. Lasst uns beten. Herr, dein Wort ist Wahrheit, und doch fällt es uns manchmal schwer, dein Wort zu verstehen. Herr, denn unser Verstand ist oft durch Sünde vernebelt. Herr, wir bitten, dass du uns hilfst, diese Wahrheiten zu verstehen und die Prinzipien dieses Textes aufzunehmen und zu verinnerlichen. Herr, damit wir nach deiner Wahrheit und nach deiner Heiligkeit leben. Wir bitten dies in Jesu Namen. Amen. Wenn wir ehrlich sind, haben wir einen Text vor uns liegen, der uns wahrscheinlich sehr fremd ist, denn wir sind in keiner Kriegssituation und es sieht auch nicht danach aus, dass wir in den Krieg ziehen würden. Und selbst wenn wir in den Krieg ziehen würden, hat der Krieg sich so verändert, dass Städte belagern eigentlich nicht mehr das Prinzip ist, nach dem wir heutzutage vorgehen würden. Und dann kommt hinzu, dass wir keinen heiligen Krieg führen für Gott. Wir sind keine Theokratie mehr. Wir sind kein Gottesstaat mehr, sondern wir sind Teil eines Staates, der keinen Krieg für Gott führt. Zumindest nicht in naher Zukunft. Und selbst dann müssten wir uns die Frage stellen, ob der Gott, für den sie Krieg führen, unser Gott ist. Und dann scheint der Text auch Ausnahmen zu machen, die irgendwie keine richtigen Ausnahmen für uns sind, warum man nicht in Krieg ziehen sollte. Ein neues Haus oder ein Weinberg oder weil man Angst hat. All die Dinge scheinen uns fremd zu sein. Und dann die Art, wie Krieg geführt wird. Und warum soll die einen Städte belagert werden und die anderen Städte nicht, sondern vernichtet werden? Und warum soll erst Frieden angeboten werden? All diese Dinge stellen uns Fragen. Und ich glaube, die Antwort finden wir am Anfang des Textes. Nämlich, dass das Prinzip ist, auf Gott zu vertrauen. Und das ist auch der Titel der Predigt, Vertraue auf den Herrn. Mose fängt an, wenn du gegen deinen Feind in den Krieg ziehst und Rosse und Streitwagen siehst, ein Volk, das größer ist als du, so fürchte dich nicht vor ihnen. Das ist die erste Aufforderung. Fürchte dich nicht vor ihnen. Und dann im Vers 3 sehen wir die gleiche Wiederholung. Und er soll zu ihnen sagen, höre Israel, ihr zieht heute in den Kampf gegen eure Feinde, euer Herz verzage nicht. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen. Was die Aufforderung? Die Aufforderung ist, keine Angst vor dem Feind zu haben. Ihr sollt keine Angst haben, wenn ihr in den Krieg zieht. Das ist eine ziemlich, wie wir sagen, provokante Aussage. Wer von uns würde gerne freiwillig in den Krieg ziehen und sagen, ja, ich habe keine Angst, dass ich von der Bombe erwischt werde. Oder ich habe keine Angst, dass ich umkomme. Ich ziehe in den Krieg. Es ist einfach zu lesen, diese Aufforderungen. Aber es ist schwer, sie zu glauben. Euer Herz verzage nicht. Man könnte fast übersetzen, euer Herz schmilze nicht in euch. Euer Herz soll nicht weich werden. Ihr sollt nicht vor Angst dahin gehen, nur weil ihr in den Krieg zieht. Ihr sollt euch nicht erschrecken, ihr sollt keine Angst vor ihnen haben. Und ich denke, deswegen finden wir auch in Vers 8 die Aufforderung, wer sich fürchtet und ein verzagtes Herz hat, der gehe hin und kehre wieder in sein Haus zurück. Denn was bringt es, in den Krieg zu ziehen, wenn du Angst hast, wenn du sowieso Angst hast, wenn du nicht dieses Vertrauen hast, was von dir eigentlich verlangt wird? Denn wenn du nicht mit diesem Vertrauen in den Krieg ziehst, was ist die Gefahr, sagt Mose, dass auch das Herz seiner Brüder so verzagt wird. Ein Angsthase in der Truppe kann anscheinend die gesamte Truppe verängstigen. Vielleicht nicht der exakt gleiche Vergleich, aber Jesus sagt über Sünde, dass ein bisschen Sauerteig den ganzen Teig verdirbt. Und so ähnlich kann man sich wahrscheinlich hier vorstellen, wenn man in den Krieg zieht und einer der Truppe ist, der ständig Angst hat, der doch nicht so weit vorgehen, dann kann es sein, dass es die ganze Truppe zurückhält. Und genau das soll nicht der Fall sein. Das Volk soll sich nicht fürchten und keine Angst haben. Und warum? Und das ist der eigentliche Punkt, weil sie sollen auf den Herrn vertrauen. Achte darauf in Vers 1. Denn der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, ist mit dir. Die Zusage muss man erstmal sacken lassen. Der Herr, dein Gott, ist mit dir. Aber nicht nur der Herr, dein Gott, sondern der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Ich weiß nicht, ob ich bewusst sei, was das für eine Aussage ist. Das ägyptische Reich war damals das Weltreich. Die Herrscher des Mittelmeeres. Das ägyptische Reich hat nicht am Nil aufgehört, wie man denkt. Das ägyptische Reich hat fast bis zum späteren Babylon gereicht. Das ägyptische Reich war das Reich, was alles hatte. Gold, Silber, Architektur. Ich meine, die Pyramiden sind ein architektonisches Meisterwerk zu der Zeit gewesen. Wissen, Bibliotheken, alles haben wir in Ägypten gefunden. Im Königsgesetz, was wir vor einigen Wochen betrachtet haben, wird der König davor gewarnt, nicht nach Ägypten zurückzugehen, um Pferde zu holen. In Ägypten gab es die besten Pferde, die man haben konnte. Und dann steht hier, wenn du gegen deine Feinde in den Krieg ziehst und Rosse und Streitwagen siehst, ein Volk, das größer ist als du, was die logische Konsequenz wäre, Angst, sollst du dich nicht fürchten, weil der Gott, der dich aus der Hand der mächtigsten Weltmacht gerettet hat, ist mit dir. Ich denke, wir müssen eins verstehen. In den Krieg ziehen war nicht das Ideal für Israel. Und es wird deutlich, weil wenn wir in Vers 10 lesen, wenn du vor eine Stadt ziehst, um gegen sie Krieg zu führen, so sollst du Frieden anbieten. In die Schlacht ziehen war nicht das Ideal für Israel. Gott hat sich nicht ein Volk erwählt, damit es ein Volk voller Kriegern ist, sondern Gott sagt zu seinem Volk, er sei ein Volk voller Priester. Das Ziel des Volkes Gottes, auch im Neuen Testament, ist die Anbetung Gottes und die Verherrlichung Gottes. Aber wenn du in den Krieg ziehen musst, das ist der Punkt, wenn du in den Krieg ziehen musst und du ziehst vor ein Volk, was größer ist als du und mächtiger ist als du, dann fürchte dich nicht, denn sei dir bewusst, der Gott, der mit dir zieht, dein Gott, der Herr, dein Gott, der hat dich aus der Hand der mächtigsten Macht der Welt gerettet. Und dieser Gott ist der gleiche Gott gestern, heute und morgen. Ist der gleiche Gott, an den wir glauben. Wir ziehen nicht in Kriegen und ich möchte es auch nicht auf geistlichen Krieg ziehen, im Kampf gegen Sünde, weil ich glaube nicht, dass das die Parallele ist. Aber das Prinzip ist das gleiche, egal in welcher Lebenssituation wir sind, egal was vor uns steht und was, wie viel Angst uns das macht, wir brauchen keine Angst haben. Der Gott, der Israel aus Ägypten retten konnte, kann der Gott nicht unsere Probleme auf der Arbeit aufklären. Vielleicht in anderen Wegen, als wir uns das vorstellen. Oder Schwierigkeiten vielleicht in der Familie. Oder andere Ängste und Sorgen, die wir haben. Kann nicht unser Gott, der Israel, der unser Volk aus Ägypten geführt hat, kann er sich nicht auch um unsere Kleinigkeiten sorgen? Doch das ist nicht alles. Das heißt weiter in Vers 4, denn der Herr, euer Gott, geht mit euch, um für euch mit euren Feinden zu kämpfen, um euch zu helfen. Es ist nicht nur, dass Gott mit ihnen geht, Gott geht mit ihm, um für sie zu kämpfen. Also wenn Israel in den Krieg gezogen ist, dann sollten sie Gott kämpfen lassen und nicht selbst kämpfen. Dann war es Gott, der für sie mit ihren Feinden gekämpft hat, um ihnen zu helfen. Und wir sehen das an der Art und Weise, wie Israel kämpfen sollte. Denn sie sollten vor eine Stadt ziehen und erst einmal Frieden anbieten, wenn sie keinen Frieden wollten. Dann sollten sie die Stadt nicht stürmen, sondern die Stadt belagern. Das war in der Antike auch eine gängige Kriegsmethode, nämlich aushungern ist sehr effektiv. Irgendwann gibt eine Stadt auf. Aber was wir sehen ist, dass es hier nicht darum geht, vor eine Stadt zu ziehen und sie sofort zu vernichten, sondern sie zu belagern, bis sie aufgeben, bis sie nicht mehr Widerstand leisten. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber in dem ganzen Text steht nichts drin, dass Israel ein Heer aufstellen soll. Das einzige Mal, wo wir es finden, ist, und wenn die Vorsteher aufgehört haben, zu dem Volk zu reden, so sollen sie Heerführer an die Spitze des Volkes stellen. Aber wir lesen nicht davon, dass Israel sich Waffen schmieden soll und Streitwagen satteln soll und die Pferde panzern soll und sich Schilde machen soll. Als Israel nach Kanaan einzieht und die erste Stadt, die sie belagern, Jericho ist, hat der größte Teil des Volkes wahrscheinlich keine Waffe dabei gehabt. Denn sie sind bei Nacht vor den Ägyptern geflohen und konnten sich gegen die Ägypter nicht verteidigen. Und sind 40 Jahre durch die Wüste gewandert. Wo hätten sie Waffen herholen sollen? Und trotzdem haben sie Jericho eingenommen. Israel war kein Kriegsvolk, sondern Gott hat für sie gekämpft. Und das ist der Grund, warum Israel sich nicht fürchten sollte. Warum wir uns nicht fürchten brauchen. Und ich denke, Vers 4 ist durchaus anwendbar auf unser Leben, denn wir wissen, dass Christus als König, und das bekennen wir in unserem Katechismus, Christus als König kämpft gegen unsere und seine Feinde. Und das ist das, was wir letzten Endes auch gerade in Apostelgeschichte 9 gelesen haben. Als Saulus damals noch versucht hat, die Gemeinde zu verfolgen, nimmt Christus es persönlich. Christus hat für seine Gemeinde gekämpft. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist in der Textlesung. Wir fokussieren uns dann oft auf Paulus, aber der Kommentar, den Lukas uns dann gibt, nachdem er mit Paulus fertig ist, dass die Gemeinde in ganz Jerusalem und Judäa und Samaria Frieden hatte. Auf einmal, Saulus war bekehrt, Christus hat sich um den Feind gekümmert und hat ihn besiegt, in der besten Art und Weise, wie man sich vorstellen kann. Er hat nämlich aus Saulus Paulus gemacht, aus einem Feind, den besten Verteidiger für die Kirche. Und die Folge war, dass die Kirche Frieden hatte. Gott kämpft für sein Volk. Und Gott kämpft hier für sein Volk. Die Kriegsführung Israel ist absolut alles andere als die Kriegsführung in der Antike. Und wir wissen einfach aus Funden zeitlich, dass die Ägypter und Babylonier und Syrer zu diesem Zeitpunkt schon ausgeprägte Waffensysteme hatten, die Israel gar nicht zur Verfügung hatte. Und trotzdem konnte Israel gewinnen. Trotzdem hat Gott ihnen verheißen, dass sie nicht sieglos aus der Schlacht zurückkehren. Wenn wir später sehen, die Kämpfe, die Israel ausführt, zum Beispiel in den Samuel-Büchern, wenn wir sehen, wie die Philister gegen Israel ziehen und sie Krieg führen, was ist das Problem der Israeliten? Dass sie Angst bekommen haben. Sie haben Angst bekommen, weil die Philister einen einzigen Mann hatten, der größer war als alle anderen. Und dieser einzige Mann, der war noch nicht mal der König der Philister, es war einfach nur ein Soldat von denen, der hatte die Macht, sich vor die Israeliten zu stellen und sie zu belustigen und sich über sie lustig zu machen. Und was hat David daran gestört? David hat daran gestört, dass es nicht nur gegen das Volk geht, es geht gegen Gott. Und das Verhalten des Volkes war genau der Gegenteil von dem, was gefordert worden ist. Das Volk hat sich gefürchtet und hat nicht auf Gott vertraut. Und David hat Goliath nicht geschlagen, weil er der große Krieger war oder weil er der große Krieger war, weil Gott mit ihm war. Das macht den Unterschied. Israel konnte ein ganzes Volk schlagen durch eine Person, weil Gott für ihn gekämpft hat. Und dessen war David sich bewusst. David ist ohne jegliche Kriegsrüstung in die Schlacht gezogen, weil er wusste, entweder ich sterbe, und das ist richtig, aber ich weiß, Gott ist auf meiner Seite, und er wird für mich kämpfen. Und das ist alles, worum es hier geht. Auf Gott vertrauen. Und deswegen können wir die ganzen Ausnahmen finden. Wenn ein Mann ein Haus gebaut hat und es noch nicht bewohnt hat, dann soll er sein Haus genießen. Dann soll er einziehen, bevor jemand anders einzieht. Diese eine Person verändert nicht die Schlacht am Ende, weil Gott kämpft. Es geht nicht um die eine Person, die wegen seinem Haus zu Hause geblieben ist. Heutzutage würden wir denken, ja toll, du hast ein neues Haus gebaut, aber wir brauchen dich. Nein, Gott kämpft. Wer einen Weinberg gepflanzt hat, der soll erst die ersten Früchte, die erste Ernte genießen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wenn man einen Weinberg pflanzt, dauert es bis zu 4 Jahre, oder mindestens 4 Jahre eigentlich, bis man die erste Frucht ernten kann. Es kann sein, dass er den Weinberg vor 4 Jahren gepflanzt hat oder vor 2 Jahren gepflanzt hat, und sagt, ich kann leider nicht mehr in die Schlacht ziehen, weil ich habe noch nicht die erste Frucht meines Weinbergs geerntet. Und dann würden wir sagen, ja, aber die erste Frucht kommt erst in 2 Jahren, du kannst doch mitkommen. Aber Gott sagt nein. Auf diese eine Person kommt es nicht an. Und selbst wenn es 10 oder 20 oder 30 oder 100 Personen im Volk gewesen wäre, es wäre auf die eine Person nicht angekommen. Gott kämpft für sein Volk. Ist ein Mann unter euch, der sich mit einer Frau verlobt hat und sie noch nicht heimgeführt hat, also der sie noch nicht geheiratet hat? Nicht in die Schlacht ziehen. Er soll die Ehe genießen. Wir lesen sogar später im 5. Buch Mose, dass derjenige, der geheiratet hat, ein Jahr lang nicht in die Schlacht ziehen soll. Und Eitner hatte die Woche kommentiert, da hat er wenigstens noch die Möglichkeit, Kinder zu bekommen. Und es stimmt, denn es war ein wichtiger Aspekt im Volk Gottes und ist immer noch ein wichtiger Aspekt im Volk Gottes, aber auch einfach, weil er doch die Ehe genießen soll. Und die Frau hat sich mit ihm verlobt, nicht mit jemand anders, den sie später heiraten wird. Und diese eine Person ist überhaupt nicht relevant fürs Volk Gottes. Also nicht, dass sie unwichtig ist, aber Gott braucht nicht jede einzelne Person, um den Krieg zu gewinnen. Und der Angst hat, der disqualifiziert sich letzten Endes sowieso, weil er sich fürchtet. Weil er nicht auf den Herrn vertraut. Also kann er auch zu Hause bleiben. Gott kämpft für sein Volk. Und sein Volk darf auf Gott vertrauen. Das ist die Aussage des Abschnitts. Ich habe die Woche hart mit diesem Text gekämpft, bis ich wirklich dazu gekommen bin, zu verstehen, es geht nicht um uns. Es geht nicht darum, was wir leisten können. Es geht darum, was Gott tut. Und dann haben wir aber immer noch das Problem, was ist mit den Städten ab Vers 16? Wir haben bis Vers 15 gelesen, dass Israel nicht kriegerisch tätig werden soll, sondern nur belagern soll. Aber dann heißt es ab Vers 16, aber in den Städten dieser Völker, die der Herr dein Gott dir zum Erbe geben wird, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat. Sondern du sollst unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken. Und dann werden die Völker aufgezählt. Und der Bann bedeutet alles auslöschen. Und es wird später in Josua nochmal definiert, wenn sie vor Jericho stehen, alles auslöschen, sogar alle Tiere. Sogar alles Gold sollte vernichtet werden. Alles. Nichts aus diesen Städten sollte behalten werden. Warum? Und die Begründung, die Gott gibt, ist, damit sie euch nicht lehren, alle ihre Greueln zu verüben, die sie für ihre Götter verübt haben, und ihr euch so versündigt an dem Herrn, euren Gott. Denn wir können zwei Dinge sehen. Erstens, es waren Heidenvölker, die falschen Götzendienst betrieben haben. Und Gott sagt Abraham schon voraus, dass wenn Israel in das Land einzieht, ist es Gericht über diese Völker. Die Völker werden für ihre Sünden gerichtet durch Israel. Zweitens, sie sollen nicht in der Gefahr stehen, den Götzendienst dieser Völker mitzuübernehmen. Deswegen sollten sie alles vernichten. Sie sollten keinen einzigen Menschen leben lassen, damit nicht ein Mensch ihnen falsche Dinge lehrt. Und genau das ist später passiert. Sie sollten kein Gold und kein Silber übrig lassen, damit ja nichts an deren Götzendienst erinnert. Sie sollten radikal Schluss machen mit dem, was geschehen ist. Sie sollten radikal Schluss machen mit den Sünden des Landes und sie nicht mehr tun. Vor allem in Bezug auf Götzendienst. Ich denke, was wir auch sehen, teilweise, dass das heilige Volk Gottes in ein Land zieht, was vielleicht in gewisser Weise geheiligt werden musste. Nämlich befreit werden musste, dem Herrn abgesondert werden musste und abgesondert werden muss vom falschen Götzendienst in den Dienst Gottes gestellt. Dieses Land wurde nicht umsonst das Heilige Land genannt. Und die Juden nennen es heute noch das Heilige Land, weil es das Land ist, was Gott damals für sein Volk bestimmt hat, damit sein Volk dort ihn anbetet. Und damit die gute Botschaft und das Reich Gottes sich von dort aus ausbreitet über die Welt. Was es getan hat. Nicht in der Art und Weise, wie die Juden sich das vielleicht vorgestellt haben. Aber von diesem Land, von den Juden zuerst zu den Heiden, ist das Evangelium gekommen. So weit, dass Paulus im Kolosserbrief sagen kann, dass alle Welt das Evangelium gehört hat. Wir können darüber streiten, was Paulus meinte, aber wir wissen, dass zumindest das gesamte Römische Reich das Evangelium gehört hat. Und wir wissen von Funden, dass Johannes wahrscheinlich bis nach China vorgedrungen war und dort das Evangelium schon gepredigt hatte. Aber hier wird wieder deutlich, worum es eigentlich geht, nämlich um den Herrn. Es geht darum, dass der Herr angebetet und geheiligt wird und dass ihm vertraut wird. Das Problem von Götzendienst ist, dass man den Götzen vertraut und ihnen Vertrauen schenkt. Und es war für Israel vielleicht eine größere Gefahr für uns. Was machst du als Landwirt, wenn 5 Wochen hintereinander nur die Sonne heiß runtergeknallt hat und du eigentlich Regen brauchst? Was vertraust du darauf? Es ist einfacher, etwas zu vertrauen, was man sieht, und einen Götzen anzubeten und ihm um Wasser zu bitten, als auf Gott zu vertrauen und darauf zu vertrauen, dass er Wasser zur rechten Zeit schenkt. unabhängig davon, es geht darum, dem Herrn zu vertrauen. Es ist interessant, wie das in kleinen Details deutlich wird. Wenn du eine Stadt, gegen die du Krieg führst, längere Zeit belagern musst, um sie einzunehmen, so sollst du ihre Bäume nicht verderben, indem du die Axt daran legst, denn du kannst davon essen und brauchst sie nicht abzuhauen. Ist denn der Baum des Feldes ein Mensch, dass er von dir mit in die Belagerung einbezogen wird? Also sagt Gott hier, wenn du einen Baum hast, der Früchte bringt, wieso solltest du ihn abhauen? Gott versorgt dich doch dadurch. Erstens, du brauchst den Baum nicht, um die Stadt zu belagern. Und zweitens, du kannst von dem Baum essen. Und wahrscheinlich in einer Belagerung, die längere Zeit gedauert hat, wahrscheinlich 1, 2, vielleicht sogar 3 Jahre, hätte es sein können. Und der Baum hat ständig Frucht gebracht und hätte das Volk versorgen können. Man hätte die Früchte essen können, man hätte aus den Früchten Säften machen können, man hätte alles Mögliche daraus machen können. Gott versorgt dich. Nur die Bäume, von denen du weißt, dass man nicht davon isst, die darfst du verderben und umhauen und zu Belagerungszwecken benutzen. Und ich weiß, viele Leute würden denken, ach, schau mal, wie Gott sich um seine Schöpfung und Natur kümmert und wie er das eine für das andere vorgesehen hat. Ja, das ist vielleicht im Behalt, aber ich glaube, es geht hier vielmehr darum, dass Gott sich um sein Volk kümmert. Und dass Gott seinem Volk deutlich machen will, dass sie sich um nichts sorgen müssen. Sie sollen sich nicht sorgen, wie sie die Stadt belagern. Sie sollen sich darum sorgen, welche Waffen sie haben. Sie sollen dem Herrn vertrauen. Das ist der Punkt des ganzen Abschnitts. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, ist mit dir. Denn der Herr, euer Gott, geht mit euch, um für euch mit euren Feinden zu kämpfen, um euch zu helfen. Und selbst wenn wir dieses Prinzip verstehen, bleibt uns dieser Text vielleicht fremd. Und vielleicht lesen wir den Text in ein paar Wochen oder ein paar Monaten wieder und denken uns, ich kapiere es immer noch nicht. Weil wir nicht mehr so Krieg führen. Und wir müssen eins verstehen, dies ist keine Anleitung, wie Deutschland in den Krieg ziehen soll. Und auch wenn vielleicht US-Präsidenten in der Vergangenheit oder Präsidenten von anderen Ländern in der Vergangenheit behauptet haben, sie würden einen Krieg für Gott führen, das ist nicht mehr der Fall. Aber was wir hier lernen, ist das Vertrauen auf Gott. Und wir werden überrascht, wie viele Abschnitte aus dem Alten Testament im Neuen Testament verwendet werden. Und wir denken in erster Linie, es hat überhaupt keinen Zusammenhang, bis wir das Prinzip des Textes verstanden haben. Und das Prinzip in diesem Text ist, auf Gott zu vertrauen. Egal in welcher Lebenssituation. Und Israel musste es auf eine sehr, sehr harte Tour lernen. Nämlich, als sie nach Israel eingezogen sind und auf den Herrn vertrauen sollten, haben sie das Gegenteil getan von dem, was Gott gefordert hat. Sie haben Völker im Land gelassen, die später zum Problem geworden sind. Sie sind in den Krieg gezogen und haben Angst gehabt und haben deswegen verloren. Sie haben Völker im Land gelassen und diese Völker haben zu Götzendienst geführt und für diesen Götzendienst musste Gott sein eigenes Volk bestrafen und sie sind nach Babylon abgeführt worden. Das Volk hat Gott nicht vertraut und lasst uns nicht halsstarrig sein wie dieses Volk. Paulus sagt in 1. Korinther 10, nimmt das Beispiel von Israel in der Wüste und sagt, sie waren ein halsstarriges Volk, das von Anfang an gegen Gott rebelliert hat. Und dann sagt er, lasst uns nicht so sein. Es wurde uns zur Warnung geschrieben. Und dieser Abschnitt wurde uns zur Ermutigung geschrieben, dass wir Gott vertrauen. Und nicht abkommen. Lasst uns beten.